Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Mehrere tausend obdachlose Menschen leben allein in Berlin auf der Straße. In einem Feature erzählen sie ihre Geschichten.
Als ich nach dem Heim rausgekommen bin, habe ich halt bei meiner Tante und meinem Onkel gelebt. Es gab halt immer Stress und so. Und irgendwann haben die halt mein Leben so hart terrorisiert, dass ich gesagt habe, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und habe halt meinen Rucksack genommen, meinen Koffer und bin halt gegangen. So. Und ich habe gewusst, dass ich danach auf der Straße bin, wenn ich jetzt weggehe. So. Und ich meine, wenn man nach Berlin neu kommt und sowas, ist Berlin so, du bist ein kleiner Mensch, der in einer großen Stadt ist.
Smiley, Leben auf dem Alexanderplatz heißt ein neues Feature hier bei uns im Programm. Und wir stellen es gleich vor. Und wir reden über die tragischen Todesschüsse von Schauspieler Alec Baldwin auf eine Kamerafrau am Filmset. Herzlich willkommen. Eben dort hat sich am Filmset des neuen Westerns Rust im Bundesstaat New Mexico ein tragischer Zwischenfall ereignet, haben Sie möglicherweise in den Nachrichten eben gehört. Schauspieler Alec Baldwin hat mit einer Filmwaffe versehentlich die Kamerafrau Halina Hutchins getötet. Sie war 42 Jahre jung und auch noch den Regisseur des Films Joel Souza schwer verletzt. Wie kann so eine Katastrophe passieren im Jahr 2021? Der Fall liest sich ja wie aus einem Kriminalroman von Agatha Christie. Das wollen wir jetzt von Journalist und Waffensachverständigem Lars Winkelsdorf erfahren, der selbst dutzende Filmsets in Waffenfragen berät. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Ja, die Ermittlungen dauern natürlich an. Also sicher kann im Moment keiner was sagen. Aber was meinen Sie, was ist da passiert?
Filmwaffen werden gewöhnlich so abgeändert, dass aus ihnen einerseits keine scharfe Munition verschossen werden kann, andererseits aber auch die Waffenfunktion, so wie sie für den Film gewünscht ist, erhalten bleibt. Und dazu werden Sperren, Gasdüsen in die Waffenläufe eingebracht. So wie sich hier der Vorgang darstellt, scheint es so zu sein, dass sich diese Gasdüse herausgerissen hat, beschleunigt durch den Gasdruck der Platzpatrone und dann diese tödlichen Verletzungen zugefügt hat.
Das wäre also ein Materialfehler. Es kann sich nicht um scharfe Munition handeln.
Es ist weitestgehend ausgeschlossen. Scharfe Munition ist in der Nähe des Drehortes strengstens verboten. Man achtet sehr streng darauf, dass die Waffen entsprechend abgeändert sind. Solche Unfälle hat es in der Vergangenheit gegeben, etwa 1984 beim Schauspieler John Eric Hexham oder auch bei Brandon Lee 1993. Aber seitdem sind die Sicherheitsmaßnahmen drastisch verschärft worden. Trotzdem sind sie augenscheinlich immer noch zu lasch. Und da muss man auch kritisch hinterfragen, warum keine Schutzausstattung von dem Filmteam verwendet wird. Also Schutzwesten, Helme, Schutzbrillen oder ähnliches, um solche Unfälle zu verhindern.
Ist das vielleicht einfach schwierig, weil man dann nicht so drehen kann, wie man möchte?
Der Umgang mit Waffen in Filmen, wie wir das seit 20, 30 Jahren sehen, ist insgesamt hochgradig fahrlässig. Also normalerweise würde jemand, der mit einer Waffe aus beruflichen Gründen hantiert, bei einem Verhalten wie im Hollywood-Film seinen Job verlieren müssen. Und diese Darstellungsformen sind natürlich gerade auch bei den Dreharbeiten hochgradig riskant.
Also wenn man jetzt so hört, also Alec Baldwin hat da geschossen und offensichtlich ja auch so geschossen oder versehentlich geschossen, dass es nun zwei Menschen schwer getroffen hat, der eine sogar tot. Also das ist ein bisschen viel auf einmal, oder?
Die Unfallrisiken sind extrem hoch. Also wenn man sich vorstellt, dass solche beschädigten Waffen solche Splitter herausschleudern können mit einem Gasdruck von ca. 800 Bar, die vollkommen unkontrolliert durch die Gegend fliegen, dann ist gerade bei Nahaufnahmen tatsächlich ein tödliches Risiko gegeben.
Wie kommt es, dass man das nicht besser hinkriegt, technisch, also abgesehen von den Sicherheitsmaßnahmen, die Sie eben angesprochen haben?
Das liegt tatsächlich an den Produktionen selbst. Also der Zuschauer will immer spektakulärere Bilder, immer eindrucksvollere Bilder von solchen Actionfilmen, von solchen Westernfilmen. Und im Ergebnis bedeutet das, dass dann die Filmschaffenden die entsprechenden Risiken auch bewusster eingehen, um diese Bilder zu erhalten. Da wird vorhersehbar jetzt nach diesem Unfall in Hollywood auch ein Umdenken stattfinden müssen.
Also mit anderen Worten, derartige Actionfilme müssten jetzt erstmal alle gestoppt werden.
Tatsächlich müssten sie gestoppt werden, bis entsprechende Sicherheitsmaßnahmen etabliert worden sind, die dann eben auch für die Crew die notwendigen Grundlagen schaffen können. Bisher fehlt es an solchen.
Und wenn Sie jetzt auf die Filmsets hier blicken, zum Beispiel in Deutschland oder in Europa, muss man da auch jetzt nochmal ran?
Tatsächlich ist das, was ich bei Dreharbeiten erlebt habe, gefährlich fahrlässig. Und man wird auch hier in Deutschland darüber sprechen müssen, dass Filmteams in Zukunft besser geschützt werden vor solchen Unfallrisiken.
Alec Baldwin hat versehentlich eine Kamerafrau mit einer Filmwaffe getötet und den Regisseur des Westerns Rust schwer verletzt. Wie das genau passiert ist, da ermittelt die Polizei weiter. Aber wir haben mögliche Hintergründe bekommen vom Waffensachverständigen Lars Winkelsdorf. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.
Der Alexanderplatz in Berlin ist ja weltberühmt und er steht auch heute noch für Probleme und Widersprüche in der Großstadt. Konsum, Tourismus, Kriminalität und auch obdachlose Jugendliche.
Jo, hallo, ich bin der Smiley, also unter dem Namen kennt man mich hier am Alexanderplatz. Bin seit circa 5 Jahren, 6 Monate bin ich schon auf der Straße, also wohnungslos. Jugendhilfe hat mich rausgeschmissen und ja, seitdem sitze ich halt auch am Alexanderplatz und genieße hier mein Leben.
Soweit man von genießen sprechen kann. Die Radioautorinnen Julia Ilmer und Massimo Mario haben 2 Jahre lang obdachlose Jugendliche am Alexanderplatz getroffen und daraus jetzt ein Radio-Feature für Deutschlandfunk Kultur gemacht mit dem Titel Smiley Leben auf dem Alexanderplatz. Und jetzt will ich mit meinem Moderationskollegen Massimo Mario darüber sprechen. Hallo.
Ja, hi.
Ja, Massimo, wie seid ihr eigentlich auf diese Idee gekommen, euch mit den Jugendlichen am Alexanderplatz zu beschäftigen?
Also wir geben schon lange Radio-Workshops für Jugendliche und vor 2 Jahren haben wir eben gedacht, dass wir gerne mal mit den Jugendlichen am Alex arbeiten wollen, weil also vom Durchfahren sozusagen haben wir das immer wieder gesehen, dass da viele junge Leute abhängen, dort auch feiern und sich scheinbar wohlfühlen. Und das fanden wir spannend, weil der Alex hat ja eigentlich keinen guten Ruf, ne? Finden viele sehr hässlich.
Und gemütlich ist er auch nicht.
Gemütlich auch nicht, es ist super viel Beton und es gibt halt Shoppingcenter und dann gibt es ganz viele Schlagzeilen, Gewalt, Kriminalität. Und dass es da dann Leute gibt, die diesen Platz irgendwie als ihr Zuhause bezeichnen und als Lebensmittelpunkt, ja, da waren wir neugierig.
Was sind das für Jugendliche, die da so viel Zeit verbringen? Also wen habt ihr getroffen?
Sehr unterschiedlich natürlich. Der Smiley, den wir da jetzt gerade schon gehört haben, der ist der Hauptprotagonist letztlich in unserem Stück und der lebt da richtig am Alex, wie er auch gesagt hat. Der hat keine Wohnung, das ist ein Straßenjugendlicher und da gibt es auch andere obdachlose Jugendliche, aber es gibt auch viele junge Leute, die eigentlich schon zu Hause haben, aber die trotzdem sehr viel Zeit auf der Straße verbringen, am Alex verbringen, weil sie sonst nirgends reinpassen. Das haben wir tatsächlich oft gehört, dass sie uns gesagt haben, dass sie in der Schule oder sonst im Alltag irgendwie Außenseiter sind, dass sie keine Freunde haben. Manche kommen aus so einer linken Szene, punk-ähnlich fast. Es gibt auch viele queere Leute, viele, die gerne mit Lebensformen experimentieren. So ein bisschen wirkt es wie eine Gemeinschaft von so Unangepassten oder so. Aber es ist natürlich auch so, dass das natürlich nicht alles selbst gewählt ist. Also viele Jugendliche dort haben einfach heftige Biografien. Denen fällt es schwer, sich in irgendwelche Strukturen einzufügen. Und so ist es auch bei Smiley.
Meine persönliche Familiensituation ist, mein Vater vor meiner Geburt abgehauen. Meine Mom Heroin-Junkie, hat sich daraus Spaß gemacht, mir, keine Ahnung, brennendes Pfanne noch auf den Kopf zu setzen und die Blätter dran kleben. So war halt sie meine Mom. Das ist meine Familiensituation. So, ich sag immer so, ich habe keine Familie, ich wurde vom Storch gebracht und jetzt werde ich auch durch die Welt ziehen. So.
Ja. Ja, das sagt schon viel aus. Ne? Also euer Stück besteht eben vor allem aus O-Tönen. Ihr selber haltet euch als Erzähler eher zurück. Die Jugendlichen erzählen selbst über ihre Situation. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Also wie habt ihr diesen Kontakt, das Vertrauen zu den Jugendlichen aufgebaut?
Also diese Radio-Workshops, die wir da eben gegeben haben, das war so unser erster Zugang. Wir haben mit Sozialarbeitern dort gearbeitet, die da eben am Alex sind, haben Mikrofone verteilt und haben die Jugendlichen dazu eingeladen, sich zu interviewen gegenseitig, Straßenumfragen zu machen am Alex. Und unsere Erfahrung mit Mikrofonen ist, dass sich da Jugendliche oft ziemlich schnell drauf einlassen, weil klar, Mikrofon ist anonymer als jetzt irgendwie so eine Kamera oder Fotos, weniger Posing, Social Media mäßig. Und in so einem Workshop-Kontext sind Mikrofone oft einfach Türöffner. Plötzlich haben die Jugendlichen halt echt mit Passanten gesprochen, die sie sonst irgendwie nie angesprochen hätten. Und sie fühlen sich irgendwie aktiviert, quasi als eigene Fragesteller. Wir können ja mal kurz reinhören.
Will jemand mit mir ein Interview machen? Interview. Ich bin jetzt Reporter, Mann.
So, wollt ihr euch erstmal vorstellen?
Ja, du musst es vor deinen Mund halten zum Dranreden. Was verstehst du daran nicht?
Nee, das... Okay, und was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, seitdem ihr am Alex seid?
Ich weiß nicht, ich kann mir jetzt kein Leben vorstellen, ohne dass ich am Alex sein werde.
Man ist halt schon jeden Tag hier.
Man ist jeden Tag hier und hier ist halt der Haupttreffpunkt. Genau, und der Alex ist so scheiße, aber gleichzeitig auch richtig cool, aber hauptsächlich eigentlich scheiße.
Ja, das fasst es ganz gut zusammen, ist ehrlich. Man hört auch, also das Schöne, dass die natürlich dann immer wieder so mit ihrer eigenen Perspektive zu hören sind. Und diese Aufnahmen haben wir auch in dem Feature verbaut natürlich, wie die gegenseitig Interviews führen. Aber wir haben selber natürlich auch sehr viele Interviews geführt. Und vor allem dann mit Smiley, Also der ist ja unser Hauptprotagonist und den haben wir eben über die Workshops hinaus auch immer wieder getroffen. Wie er zum Beispiel sich bewirbt für ein FSJ oder wie er eine Wohnung kriegt und damit hadert.
FSJ ist freiwilliges soziales
Jahr. Genau, freiwilliges soziales Jahr, weil er eben weg will von der Straße. Und es ist letztlich unser Haupterzählstrang. Also wie kommt man da weg? Wie ist das für jemanden, der so krasser Außenseiter ist? Wie kommt man wieder rein in die Gesellschaft und wollen die das überhaupt?
Ja, und was natürlich, klar, was habt ihr da für Antworten gefunden? Obdachlose auf der Straße, also ich finde immer, wenn man mit denen in irgendeiner Form Kontakt hat, ist es ganz schwer, die überhaupt einzuschätzen. Ganz viele wollen einen auch gar nicht an sich ranlassen. Mhm. Also, aber offensichtlich hat sich der Blick auf die Jugendlichen dort verändert in der Zeit, oder?
Also für uns auf jeden Fall. Ich habe zwar immer noch das Gefühl, dass ich ganz wenig weiß natürlich. Ich habe nur einen Bruchteil mitgekriegt von dem, was die auf der Straße erleben. Aber was mir auf jeden Fall klar geworden ist, ist, wie ambivalent das Leben ist auf der Straße. Also dass die Straße eben nicht nur ein Problem ist, sondern für viele Jugendliche ist die Straße, das ist Identität. Also die identifizieren sich damit, mit dem Leben auf der Straße. Und wenn die dann eine Wohnung haben, ist es eigentlich erstmal ein großes Problem, eine Wohnung zu haben. Das ist nicht Lösung. Wir denken so von außen, ah cool, jetzt haben die eine Wohnung, dann ist ja vielleicht alles gut. Mhm. Wohnung ist ganz oft, die fühlen sich unheimlich einsam in der Wohnung. Die können nicht schlafen in der Wohnung, weil sie immer draußen waren die letzten Jahre. Oder dann haben sie eine Meldeadresse, kriegen plötzlich irgendwie Post vom Amt und müssen da irgendwie Termine und müssen irgendwelche Strafen zahlen oder so. Das kann ein Riesenschock sein. Und was die Sozialarbeiter uns viel gesagt haben und was auch in dem Stück drin ist, was die Jugendlichen eigentlich brauchen, sind Gemeinschaften. Also irgendwie, wo sie auf Augenhöhe mit Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft sozusagen interagieren können. Und da spielen die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter natürlich eine große Rolle und die sind auch zu hören in dem Stück.
Mhm. Und das ist natürlich auch was in unserer heutigen Gesellschaft immer schwieriger wird, ne? Also wirklich echte Kontakte zu knüpfen und in der Gemeinschaft sich aufgehoben zu fühlen, wo es so einfach so eine starke Vereinzelung gibt. Wie ist das jetzt mit Smiley? Was sagt er dazu, dass es jetzt eben so eine Radiodoku über ihn und sein Leben gibt?
Also ich glaube, dass er es mag, weil er hat von Anfang an immer gesagt, dass er eigentlich gerne ein Buch schreiben will über sein Leben. Also ich glaube, Smiley ist es auch bewusst, dass er irgendwie auch ein besonderes Leben führt oder was für andere Leute auch von Interesse sein kann. Das ist auch einfach, also der heißt ja Smiley, weil er so empathisch ist und weil er wach ist und der Humor hat und so. Der hat das Mikrofon immer sehr gemocht und der hat uns immer sehr vertraut, was das Material angeht, was für uns natürlich ein großes Geschenk ist. Aber wir haben schon auch viel drüber nachgedacht. Also wie können wir wirklich Smileys Perspektive stark machen? Also wie gehen wir damit um, dass, also letztlich sind wir ja die Autoren, also Julia Ilmer und ich. Und er macht es ja nicht selber, das Stück, weil er hat einfach weniger Radioerfahrung als wir, aber trotzdem wollen wir ihn ja aktivieren und haben eben, ja, wie wir gesagt haben, ne, also diese Interviews, sie eingeladen, Interviews zu führen und sie waren als Reporter unterwegs. Also es ist so eine Annäherung. Ich würde sagen, es ist letztlich verschmilzender unser Blick von außen und sein Blick. Und es ist so ein Porträt, das irgendwie versucht, so ein bisschen mehrere Perspektiven zu vereinen. Und Smiley hat es noch nicht gehört, das Endergebnis, weil das ist gerade erst fertig geworden. Das werden wir uns bald anhören und dann zusammen feiern. Dann bin ich gespannt, was er zu seiner Geschichte sagt.
Auf jeden Fall. Spannend, auf jeden Fall reinhören. Smiley, Leben auf dem Alexanderplatz von Julia Ilmer und Massimo Majo, läuft morgen um 18.05 Uhr hier im Programm und ist dann auch morgen online zu hören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de. Vielen Dank, Massimo.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Viktoria Eglau.
Der niederländische Dirigent Bernard Haitink ist im Alter von 92 Jahren in London gestorben. Haitink war weltberühmt für seine Interpretationen der Werke von Gustav Mahler und Anton Bruckner. 27 Jahre lang leitete er das Amsterdamer Konzertgebauorchester und legte damit den Grundstein für seine internationale Karriere. In London war Haitink 12 Jahre lang Chefdirigent des London Philharmonic Orchestra. Anschließend war er 11 Jahre musikalischer Leiter des Royal Opera House. Unter anderem leitete er auch die Staatskapelle Dresden und das Chicago Symphony Orchestra. Auch der Komponist und Dirigent Odo Zimmermann ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Dresden. Zimmermann war einer der bedeutendsten zeitgenössischen europäischen Komponisten. Seit Jahren litt er an einer neurodegenerativen Erkrankung, wegen der er das Komponieren zunächst einschränken und dann aufgeben musste. In Dresden geboren, gründete Zimmermann in den 70er Jahren das Studio Neue Musik, aus dem 1986 das Zentrum für zeitgenössische Musik hervorging. Von 1990 bis 2001 war er Intendant der Leipziger Oper. Michael Ernst.
Udo Zimmermann war ein ruheloser Mensch. Ob als Komponist und Dirigent, ob als Intendant der Oper Leipzig und der Deutschen Oper Berlin, er stellte sich stets in den Dienst der Musik. In frühen Jahren schon war er Mitglied des Dresdner Kreuzchores. Damals entstanden erste Kompositionsversuche. Später wurde er international berühmt mit Opern wie Weiße Rose, Lewins Mühle und Die wundersame Schustersfrau. Als Grenzgänger leitete Udo Zimmermann bereits ab 1985 die Werkstatt für zeitgenössisches Musiktheater an der Oper Bonn.
Die diesjährige Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangaremba will gleiche Rechte für alle in einer globalisierten Welt. Die simbabwische Schriftstellerin und Filmemacherin sagte heute bei der Frankfurter Buchmesse, rassistische Strukturen müssten überwunden werden. In einer globalisierten Gesellschaft könne man nicht argumentieren, dass sich Geld und Güter frei bewegen dürften, aber gegen die freie Bewegung von Menschen Barrieren errichten. Tsitsi Dangaremba lebt in Simbabwes Hauptstadt Harare und hat in Berlin studiert. Den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält sie am Sonntag zum Abschluss der Buchmesse. In der Debatte um rechte Verlage bei der Frankfurter Buchmesse hat die schleswig-holsteinische Landtagsabgeordnete Aminata Touré an die Verantwortung der Veranstalter appelliert. Die schwarze Politikerin von Bündnis 90 Die Grünen sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Messeleitung müsse die juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um rechte Verlage auszuschließen. Das wäre auch ein politisches Statement. Touré kritisierte, die Veranstalter der Frankfurter Buchmesse seien, Zitat, politisch instabil und unterwegs, wenn sie argumentierten, Meinungsvielfalt müsse man aushalten.
Ich finde, selbst wenn man das aushalten möchte als Frankfurter Buchmesse, kann man sich klar positionieren und sagen, das ist eigentlich nicht der Anspruch, den wir haben. Wir versuchen alles auszuschöpfen oder wir billigen das nicht. Aber zu argumentieren mit Meinungsfreiheit ist ein bisschen problematisch, weil wir hier ganz dezidiert über Verlage sprechen, die eben andere Menschen abwerten. Also wenn man das unter dem Spektrum der Meinungsvielfalt dulden möchte, ist das schon ein problematisches Verständnis.
Aminata Touré, Politikerin von den Grünen und Buchautorin. An der Frankfurter Messe nimmt sie selbst teil, auch um einen Gegenpol zur Rechten zu stellen, betonte Touré.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Es gibt einen neuen Comic von Zeichner Max Beitinger. Es geht um Sibylla, eine so mysteriöse wie gefeierte Barockdichterin aus Greifswald. Näheres gleich hier bei uns im Studio weiter. Max Oppel, willkommen. Lyrik des Barock, 400 Jahre alte Dichtkunst, ist ja eher selten Thema bei uns hier im Popkulturmagazin Kompressor. Wenn es aber um eine Barocklyrikerin als Comicheldin geht, dann ist das natürlich was anderes. Zeichner Max Beitinger hat sich Sibylla Schwarz vorgenommen, die im 17. Jahrhundert in Greifswald gelebt hat und deren Dichtkunst nach langer Vergessenheit heute wiederentdeckt wird. Drei Neuausgaben sind erschienen zu ihr und Beitingers Comic mit dem schlichten Titel Sibylla ist auch jetzt auf dem Markt. Kompressorredakteurin Jule Hoffmann hat sich diesen Band für uns angeschaut. Hallo Jule.
Hallo.
Ja, wie kommt Max Beitinger zu Sibylla?
Ja, das Thema wurde quasi an ihn herangetragen. Also er wurde im Fahrwasser dieses Jubiläums gefragt, ob er nicht einen Comic dazu machen wollte. Und er sagt auch im Interview, barocke Lyrik ist und bleibt ihm fremd. Aber er hat sich dann doch für Sibylla Schwarz zu interessieren begonnen. Also sie war ja eben sehr jung, heute würden wir sagen ein Teenager. Und sie war für die Zeit um 1630 als Frau außergewöhnlich gebildet. Also sie wurde auch die pommersche Sappho genannt, nach der berühmten antiken Dichterin, die auch so für ihre Liebesdichtung bekannt ist. Und Sibylla Schwarz hat ihre Liebesgedichte an eine Frau gerichtet, das ist auch sehr interessant. Und sie hat angeblich das erste feministische Gedicht der Weltliteratur geschrieben. Gesang wider den Neid heißt das, aus dem wird auch im Comic zitiert.
Ist es ansonsten eine klassische Comic-Biografie?
Nein, ganz und gar nicht. Also das wäre auch schwierig, weil man weiß tatsächlich sehr wenig über Sibylla Schwarz, so an biografischen Details. Das heißt, im Comic jetzt geht es mehr darum, was heute aus ihr gemacht wird, also wie der Blick 400 Jahre später jetzt auf sie ist. Zum Beispiel auf den ersten Seiten, wo die Figur eingeführt wird, da sehen wir erstmal so einen schwarzen Strich und dann die Comicfigur. Und im Text heißt es, einen Strich in die Landschaft und behaupten, das hier sei jetzt Sibylla Schwarz. Und das finde ich total clever gemacht, weil Max Beitinger eben diese Erzählebene einfügt, in der er auch als Zeichner zu uns spricht. Zu sehen ist dann eben Sibylla, die eigentlich nie direkt spricht, also nur durch ihre eigenen Verse, die zitiert werden. Das heißt, es wird ihr auch nichts in den Mund gelegt. Aber im Bild ist sie immer präsent. Also wir sehen sie, wie sie Pfeife raucht, sie liegt am Strand, sie steigt über umgefallene Bäume. Und der Text zitiert derweil aus dem E-Mail-Wechsel mit dem Sibylla-Schwarz-Verein in Greifswald, an den Max Beitinger sich für die Arbeit am Comic gewendet hat. Und da heißt es dann, Sie könnten sich das sehr gut vorstellen, schreibt mir der Sibylla Schwarz e.V. Ansonsten fänden Sie meine Herangehensweise toll. Pietätlos, aber nicht ohne Respekt. Und da kommt eben auch so der subtile Humor zum Vorschein, der so ganz typisch ist für Max Beitinger. Also der zitiert gerne im Konjunktiv und so wirken halt Sätze plötzlich unfreiwillig komisch. Und er distanziert sich ja auch so von dem Verein, der natürlich ein Interesse an seiner Arbeit hat und ihm auch historische Quellen zuschickt und so und befreit sich von deren Anspruch auf Authentizität, die eigentlich auch gar nicht zu leisten ist, wenn man eben so wenig weiß.
Also im Grunde seine Beziehung zu Sibylla, die sich da aufbaut, kommt irgendwie auch vor, ne, im Comic. Das heißt, über ihr eigenes Leben wird eigentlich nichts erzählt?
Doch, es wird schon was erzählt, also über das Leben mit ihrem Vater zum Beispiel, für den sie dann auch den Haushalt schmeißen musste, weil im Krieg die Hausangestellten geflohen sind. Und es gibt auch so ungebetene Gäste, vermutlich so vertriebene Adlige, die sich im Haus ihres Vaters mit einnisten. Es wird auch erzählt von der Zerstörung von dem Landsitz der Schwarzen sozusagen. Aber vor allem geht es im Comic um die Widerstände, gegen die Sibylla Schwarz andichten musste. Also zum Beispiel diese ungebetenen Gäste, die im Haus ihres Vaters mitleben, die belästigen sie. Da fallen dann auch einige Verse aus diesem als feministisch gefeierten Gedicht Gesang wider den Neid, die diese beiden Männer von Zetteln vorlesen, so leicht verächtlich. Und so wird eben auch thematisiert, wie sie sich als Frau behaupten musste und auch als Dichterin. Ganz interessant war da auch ein Zitat, was im Comic auftaucht, das lautet: Was mir der Himmel hat an Schönheit nicht gegeben, das hat ersetzt Verstand und Tugend in meinem Leben. Und das hat der Herausgeber 1650, also posthum kurz nach ihrem Tod, auf das Deckblatt ihrer gesammelten Werke geschrieben. Und Max Beitinger kommentiert das auf der Bildebene, indem er Sibylla Schwarz zeigt, wie sie so in 6 Bewegungsabfolgen das Buch ins Meer schleudert.
Ist auch eine Beleidigung, wenn man so will, ne? Ist der Comic denn ja so gezeichnet, wie man es eben von anderen Comics von Max Beitinger kennt?
Ja, also es gibt schon so typische Beitinger-Elemente, zum Beispiel der grafische Minimalismus. Sibylla als Figur ist sehr reduziert gehalten, also nur die Frisur lässt eigentlich so ein bisschen an die Epoche des Barock denken. Sie hat eine hohe Stirn und so eine herzförmige Frisur, die hinten so aufgebauscht ist. Ansonsten hat sie eigentlich wenig individuelle Merkmale. Andere Figuren sind da auffälliger, also zum Beispiel der eine ungebetene Gast im Haus ist ein fies aussehendes Krokodil mit Kleopatra-Frisur und das hat dann schon fast so was Disney-haftes. Und ich würde sagen, Beitinger hat eigentlich so einen fast spießigen Hang zur Präzision. Also alles ist sehr perfekt, der Stil ist sehr glatt, er zeichnet immer so in klaren Linien mit schwarzer Tinte. Aber hier hat er das ergänzt durch Aquarellmalerei und dadurch werden die Bilder viel poetischer und erreichen auch ein viel beeindruckenderes Niveau. Also man sieht dann das brennende Haus der Familie Schwarz, den Himmel, die Ostsee und vor den Aquarellen heben sich dann so die scharfen Konturen seiner Comicfiguren ab. Und das finde ich wirklich virtuos. Also ich würde sagen, er hat in diesem Comic seinen Stil nochmal auf neue Höhen gebracht sozusagen.
Also Fazit, offensichtlich Begeisterung. Ja?
Ja, ich bin wirklich total beeindruckt, auch von der Klugheit, wie Max Beitinger mit dem Stoff umgegangen ist. Also wie frei er da so im Stil ist und auch in der Erzählung. Und auch, dass er eben dieses Bewusstsein hat für den heutigen Blick auf Sibylla Schwarz. Also der Comic ist eben auch sehr selbstreflexiv. Und sehr schön fand ich da auch, da ist ihm so ein Porträt von Sibylla Schwarz gelungen auf einer Doppelseite. Da sieht man sie so überlebensgroß mit einer Halskrause, wie man sie so im Barock getragen hat, und einer Schreibfeder in der Hand, wie sie über die Dächer von Greifswald schreitet. Das heißt, er zeigt sie schon so als die große Dichterin, die sie auch war, aber eben ohne sie zu vereinnahmen und schafft es eben als Künstler, über sie zu sprechen, aber trotzdem sie auch für sich selbst sprechen zu lassen. Und das finde ich schon eine große Besonderheit.
Sibylla von Max Beitinger ist bei Reprodukt erschienen. 176 Seiten, wie wir gehört haben, toll gezeichnet, kostet 24 Euro. Und schon mal vormerken, am 5.11. ist Max Beitinger in unserer Sendung Lesart hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Vielen Dank, Jude Hoffmann.
Gerne.
Fluxus, lateinisch fließend, das war eine Kunstbewegung der 60er Jahre, die das traditionelle Kunstwerk in Frage stellt, ähnlich wie der Dadaismus. John Cage, Yoko Ono, Thomas Schmidt, Joseph Beuys, das sind nur die größten Namen, die bekanntesten, es gibt noch viele mehr. Nun gibt es 2 Ausstellungen zu Fluxus-Pionier Thomas Schmidt in Berlin und begleitend dazu ein Fluxus-Filmabend, heute im Kino Arsenal. Das sind 14 Kurzfilme aus der sogenannten Flux-Film-Anthology. Und was es mit diesen Filmen auf sich hat und was an Fluxus heute noch spannend ist, das will ich mit dem Kurator des Filmabends, mit Uli Simons, besprechen, der auch das Forum Expanded bei der Berlinale mitverantwortet. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Ja, Herr Simons, also was ist das für eine Kurzfilmsammlung? Was erwartet mich da konkret als Zuschauer?
Also die Sammlung, das ist eine Gruppe von Kurzfilmen, sehr kurzen experimentellen Filmen. Die sind im Großteil in den 60er Jahren entstanden. 1966 hat George Matsunas, das ist der Mitbegründer und Wortführer so der Fluxus-Bewegung gewesen, hat die zusammengestellt für ein Screening in New York und dann auch vertrieben, verliehen und auf Aktionen gezeigt. Und von diesen in der komplettesten Gruppe 41 Filmen haben wir 32 in unserem Archiv im Arsenal. Und von denen zeigen wir einige heute Abend. Das sind Filme, die, eine Filmhistorikerin hat das mal so beschrieben, die keine herkömmlichen Filme mehr sein wollten. Das sind Filme, die halt keine Narration haben, keine Geschichte erzählen, sich auch von so Illusionismus trennen und eigentlich ganz einfache Gesten oft zeigen, alltägliche Aktionen, zum Teil auch sich ganz auf das Material des Films konzentrieren. Ja, und zum Beispiel auch oft keine Schnitte haben, also nur aus einer Einstellung bestehen und dann vielleicht auch nur 30 Sekunden lang sind.
Das hört sich jetzt wirklich nach einem sehr experimentellen Erlebnis an. Insofern natürlich, auch wenn es besonders kurz ist, also der kürzeste hat, glaube ich, nur eine Minute. Mhm. Ja, ist das dann alles oder diskutiere ich danach darüber oder was soll ich das einfach sacken lassen? Oder?
Ich glaube, das sind Filme, die so ein bisschen darüber funktionieren, dass sie Erwartungen unterlaufen oder mit den Erwartungen spielen. Oft haben die ganz einfache Titel auch. Also zum Beispiel Schaut und dann sieht man zwei Männer, die sich anschreien, aber stumm zum Beispiel. Und dann kann man eben zum Beispiel darüber diskutieren, ist das jetzt schon ein Film oder was macht einen Film aus? Ich glaube, diese Fragen stellen die Filme schon und sie haben auch einen gewissen Humor. Einer der bekanntesten Filme ist der Film Four, der heißt auch Bottoms. Und wie der Titel sagt, sieht man da nackte Hintern. Das ist ein Film von Yoko Ono und das sind quasi Porträts von KünstlerInnen, mit denen sie in New York zu tun hatte. Aber das ist natürlich auch eine Parodie auf das Porträt. Ja, also man sieht nackte Posts, die nicht zuordnenbar sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, es hat eben dann auch einen Witz.
Absolut, aber ist das dann eben auch eine Zeitreise? Klar, wenn ich den Namen Yoko Ono denke, dann verbinde ich damit ja auch die Zeit eben der Beatniks und der Beatles. Also ist es sozusagen eine historische Reise oder ist es auch was Gegenwärtiges?
Also wir haben jetzt in dem Programm heute Abend, haben wir nicht nur Filme aus der Original Flux Film Anthology, sondern wir haben auch andere Filme aus unserem Archiv dazu kuratiert, die dann das so ein bisschen öffnen. Also wenn man sich die Sammlung anschaut, dann fällt ziemlich schnell auf, dass da sehr wenige Frauen dabei sind. Und dann haben wir mal geschaut, was es denn zeitgleich oder auch im Anschluss daran an Filmen in unserer Sammlung gibt, spezifisch von Filmemacherinnen, die vielleicht Motive aufgreifen oder die sich auch ein bisschen an Fluxus abarbeiten.
Und da sind sie auch fündig geworden. Also ich nenne mal nur einen Namen, Carol Lee Sheeman. Aus dem Jahr 1968 gibt es da einen Film von ihr mit dabei, Fuses.
Genau, Carol Lee Schneemann, die ist so eine, man könnte sagen, die ist eine Wegbegleiterin oder Zeitgenössin von Fluxus. Sie ist auch eine der Darstellerinnen in Yoko Onos Film mit den Hintern und hat aber ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Fluxus gehabt. Also George Matsunas hat da sehr rigoros immer entschieden, wer dabei sein darf und wer nicht. Und sie durfte eben nicht. Unter anderem, weil sie sagt, ihre Filme seien halt nicht ordentlich oder ihre Kunst nicht ordentlich und neat, nennt sie das, genug gewesen. Ihr Film Fuses ist auch sehr viel unordentlicher als die Fluxus-Filme. Das ist eigentlich eine Collage, eine Bildcollage. Ein sehr expliziter Film, der zeigt sie und ihren Partner beim Sex. Und das war eigentlich so eine Art feministische Replik auf Filme der Zeit, die sich auch mit Sexualität auseinandergesetzt haben.
Ja, und wenn Sie sagen Ordnung, Ordnung hat ja im Zusammenhang mit Fluxus dann gar nicht die eigentliche Bedeutung, oder? Also, dass ein Film ordentlich gemacht ist, ist ja ein bisschen merkwürdig in dem Zusammenhang.
Ja, das ist natürlich auch eine polemische Aussage von Carol Lee Schneemann. Ich denke, da klingt auch so ein bisschen der Ärger mit, dass sie da nicht mitmachen durfte. Mhm. Und ja, es ist natürlich schon so ein Widerspruch, ne, dass einerseits so eine Art Brechen mit Konventionen da postuliert wird und dann ist aber doch sehr klar so Ein- und Ausschlusskriterien gegeben zu haben scheint.
Also es wird ein Abend, wo ich einerseits diese 14 Filme schaue und andererseits das Ganze aber auch aus einem kritischen Blickwinkel betrachtet bekomme.
Ja, das hoffe ich zumindest. Also ich hoffe, dass die Filme sich gegenseitig was zu sagen haben. Und ich hoffe vor allen Dingen auch, oder das war eine Intention, dass der Abend auch vor allen Dingen auch Vergnügen bereitet. Das sind wirklich tolle Filme, die man nicht oft zu sehen bekommt. Und das ist eine Chance, die man heute Abend hat.
Das Berliner Arsenal Kino zeigt heute Abend die 14 Kurzfilme aus der Flux Film Anthology, zusammengestellt von Kurator Uli Simons. Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Und außerdem laufen die Thomas-Schmidt-Retrospektive im neuen Berliner Kunstverein NBK und die Fluxus-Ausstellung im Kupferstichkabinett in Berlin.